Ja, es stehen einige Verse da. Das ist was für diese Woche. Wir werden alle ein bisschen streifen, aber das sind kostbare Verse, die einfach dieses Bild sehr, sehr schön umrahmen und dass die Wirklichkeit uns wirklich offenbart, gell, was der Herr mit uns tut, wer wir sind, wo wir hingehen, was uns geschenkt ist alles in ihm. Den Unterschied zu sehen, was diese zwei Frauen dort im Bild gesprochen für uns sind. Ja, ich möchte vorne einleiten, es ist nicht immer so einfach, wenn wir zurückgehen, das sind 4000 Jahre, die wir jetzt gedanklich zurückgehen erstmal zu diesen zwei Frauen. Und wir sind einfach im Heute, im Jetzt. Wir sind geprägt, wie wir sind, als Badener, als Schwaben oder wo auch her wir kommen. Wir haben unser Denken, unser Fühlen und jetzt gehen wir darüber, transportieren das und denken unser Denken in diese Zeit hinein. Das funktioniert nicht so richtig. Obwohl der Herr sagt, wir sind Menschen mit gleichen Seelen, gleichen Gemütsbewegungen, dennoch haben sie immer anderen Lebensumstand gelebt. Und also es lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Aber es ist ein Prinzip da, das uns hilft. Auch in der heutigen Zeit hilft. Es ist der gleiche Gott. Wir haben keinen anderen Gott. Wir lieben diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und noch eins, wenn ich immer höre, so, oh, was hätte Christus jetzt in dieser Situation getan? Das hat keinen Wert, so zu denken. Du kannst nicht denken, wie Christus jetzt in dieser Situation gehandelt hat. Herr Jesus, lebe in mir jetzt. In dieser Situation. Ich habe keine Ahnung, wie du reagiert hättest. Wie reagierst du, wenn du so denkst? Und es kommt was Schwieriges. Gehst du runter und schreibst erstmal in die Erde, weil du weißt, das hat der Herr auch getan. Herr, lebe du in mir. In dieser Situation. Ich brauche dich. Lebe du. Nicht denken, was könnte ich, müsste ich jetzt tun, sondern Herr, dein Leben, jetzt reagiere du. Herr Jesus Christus. Ja, zwei Frauen, sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Und man sieht schon an der Überschrift, bei Sarai passiert was in ihrem Leben. Ja, sie wird auch umgewandelt, sie bekommt auch einen neuen Namen. Bei Hagar passiert das nicht. Es sind auch zwei Bündnisse, zwei völlig verschiedene Bereiche, was wir doch sehen werden ein Stück weit. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt so ein Prinzip zu zeigen und vielleicht einen Punkt noch genau herauszuarbeiten. Aber wie gesagt, diese Verse, die helfen uns sehr. Sarai, sie ist mit Abraham damals schon ausgezogen. Gell? Sie war damals schon seine Frau in Ur in Chaldäa. Dieser Ruf, den Abraham bekommen hat, hat auch ihr gegolten, selbstverständlich. Sie sind ausgezogen, mit dem Vater noch, Schwiegervater. Beider Vater, das ist auch spannend, das können wir auch jetzt nicht so einfach übertragen. Sie war seine Schwester und seine Frau, seine Halbschwester. Gell? Das kommt ja auch in dieser Geschichte nachher noch, wie gleich Abraham mit ihr gleich ein Bündnis macht, ein kleines Du. Wenn wir irgendwo in kritische Situationen kommen, dann sag du dann, dass du meine Schwester bist. Gell? Wir haben es schon mal angesprochen, diese Tage, diese Gemeinschaften. Das ist so eine Halbwahrheit. Aber immer wenn du was sagst und du lässt bewusst einen Teil weg, und es führt den anderen in eine falsche Richtung, dann ist es Lüge. Es geht gar nicht. Also Halbwahrheiten, ein bisschen was weglassen, sodass irgendwo der andere in eine falsche Richtung geleitet wird, das ist absolut Lüge. Das ist nicht zu beschönigen. Also sie ziehen aus, sie kommen nach Haran und dann steht schon in Kapitel 16 in 1. Mose, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Tja, das war damals ein sehr, sehr großes Problem. Keine Kinder zu haben bedeutet, du hast keinen Segen von Gott. Das war in der Gesellschaft sehr schwierig. Das ist heute kein Problem. Können beide Karriere machen, stehen da. Damals war das furchtbar. Und Sarai, sie hatte so einen Gedanken. Die Möglichkeit, mit einer Leihmutter zu Kindern zu kommen, war damals auch durchaus üblich. Das ist dann nachher mein Kind, ist zwar ganz anders entstanden. Und so geht sie zu Abraham und hat eine gute Idee. Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut. Tja, das war jetzt eine Idee. Gell? Man hat vorher schon gewusst, der Herr hat auch Verheißung gegeben schon, Abraham wird eine große Menge haben und wird gesegnet sein. Es war jetzt nicht ganz genau definiert, wie das dann zugehen soll. Und dann ging es eine Zeit lang, ist halt nichts passiert und dann brauchen wir eine gute Idee. Ja, so haben wir auch oft unser Verhalten. Dann kam eine gute Idee und Abraham sagt, ja klar, könnte auch sein, dass es so rum zugeht. Und ich höre mal auf meine Frau und dann passiert es dann. Jetzt kommt die Hagar, die kam ein bisschen früher schon in das Leben, um das jetzt noch ein bisschen abzurunden. Als diese erste Begebenheit kam, dass Abraham in dieser Hungersnot, die da entstand, und er ging nach Ägypten, dann hat er dort viele Geschenke bekommen vom Pharao, um Sarais willen, weil er dort zum ersten Mal gesagt hat, das ist meine Schwester. Und dann in diesem Geschenkepaket kam auch die Hagar mit, die Magd aus Ägypten. Und kann euch sagen, die Geschenke aus Ägypten, die werden kein Segen sein. Ich weiß auch nicht, ob Abraham so richtig glücklich war. Der ist ja eigentlich über Sarah auch sehr, sehr reich geworden. Ob er da so viel Freude gehabt hat an diesem Segen, an diesem irdischen. Auf jeden Fall kam hier Hagar mit rein und Hagar kommt jetzt in dieses Leben von Abraham. Und Fleisch hat sehr, sehr schnell Frucht. Das passiert sehr schnell. Das geht viel schneller, als geistige Frucht zu haben. Sofort wird sie schwanger, sofort ist ein Kind da. Ja. Okay, wir haben dann Vers in 1. Korinther auch, Holz, Heu und Stroh, gell? Das geht schnell. Gold, Silber und Edelsteine, das braucht Mühe, das braucht Zeit. Um Wert zu gewinnen, das braucht seine Zeit. Schnell Stroh, Strohpuppe, Stroh, Holz, Häusle bauen, das geht viel schneller. Also das Fleisch hat sehr, sehr schnell Frucht. Und das Problem, das Fleisch überhebt sich sehr, sehr schnell. Gell? Hagar, die war sehr, sehr schnell stolz. Das hat sie, ein Kind, Leibesfrucht, das, was so wichtig war in dieser Zeit, von Abraham, diesem Stammesvater, dort mit Sicherheit auch schon eine Persönlichkeit. Und ja, sie überhebt sich auch über Sarai. Und Sarai, jetzt müssen wir gleich mal wieder einen Schuldigen suchen. Gell? Wer ist denn jetzt wieder schuld an diesem ganzen Dilemma? Da sagt Sarai zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Das steht in 1. Mose 16. Also das Unrecht liegt auf dir und der Herr richte zwischen dir und mir. Ja, das war auch keine geistliche Haltung natürlich von Sarah. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann brauchen wir halt irgendjemand, der da die Schuld dafür trägt. Abraham, ich weiß nicht, hätte er da selber Verantwortung tragen müssen. Er sagt wieder, mach du. Er schiebt auch wieder ab. Also es sind schon Dinge, die da in unserem Bild jetzt wieder auch wieder nicht richtig laufen. Und Sarah, die demütigt jetzt die Hagar. Und die Hagar flieht. Die geht sofort aus dieser Situation raus. Und der Herr geht ihr nach. Oder der Engel des Herrn. Also ist schon auch erstaunlich. Und der Herr rückt die Position wieder zurecht, gell? Dass wieder alle wissen, wo sie stehen. Das ist in Vers 9, ja, auch wieder im selben Kapitel, Kapitel 16, Vers 9. Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht, oder acht schon. Und der Herr sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Also ist schon sehr, sehr klar die Rollenverteilung. Gell? Der Herr sprach, oder der Engel des Herrn, Hagar, Magd Sarais. Und sie sagt, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehr zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Ja, dann geht sie wieder zurück. Die Sache scheint geklärt zu sein. Die Sarai kann vielleicht diesen Sohn jetzt dann doch als ihren Sohn annehmen und die Situation könnte ja ein gutes Ende jetzt nehmen. 13 Jahre meldet sich der Herr nicht mehr. Jetzt könnte man sagen, wenn jetzt keine gegenteilige Reaktion vom Herrn kommt, dann ist ja alles in Ordnung. Dann leben wir so unser Leben dahin, Jahr um Jahr. 13 Jahre in dieser Situation, wo keine Reaktion kommt vom Herrn. Sie hat einen Sohn und der ist jetzt 13 Jahre alt. Und ich habe so gedacht, das Fleisch hat immer Vorsprung. Das Fleisch hat 13 Jahre Vorsprung. Als ich gläubig geworden bin, hatte mein Fleisch über 20 Jahre Vorsprung. Jetzt musst du erstmal gegen so ein Fleisch ankommen. Der geistliche Mensch, der ist so klein, so zart wie Isaac, als er auf die Welt kam. Er wurde am 8. Tag beschnitten. Ismael mit 13. Also das Fleisch hat Vorsprung. Dieses Fleisch ist dein Gegner, tatsächlich dein ganzes Leben lang. Also der Herr meldet sich 13 Jahre nicht. Ich habe da mal ein paar Gedanken aufgeschrieben, aber wie gesagt, das sind auch meine Gedanken, so ein, das, was ich anfänglich vermerkt hatte. Aber Sarai hat sicherlich gemerkt, der Sohn über Hagar wurde nie ihr Sohn, wie sie sich das ausgedacht hatte. Hagar, die sicherlich gehofft hatte, durch einen Sohn von Abraham eine gleichrangige Stellung in der Familie zu erhalten, das hat sich auch nicht bewahrheitet. Sie denkt aber sicherlich insgeheim, wenn Sarai keine Kinder bekommen sollte, wird mein Sohn der Alleinerbe sein. Klar, selbstverständlich. Gute Aussichten. Abraham hatte einen Sohn, aber es fühlte sich irgendwie nicht so richtig an. Ismael hatte sicherlich nie das Gefühl, der Erstgeborene zu sein. Und von Gott ist weit und breit nichts mehr zu hören. Segen fehlt auf der ganzen Linie. Das ist das Ergebnis des Fleisches. Nichts ist auch an der rechten Ordnung. So, und dann kommt aber keine Initiative jetzt von denen heraus, die da beteiligt waren, sondern der Herr ergreift die Initiative wieder. Und Abraham in Kapitel 17 jetzt, 1. Mose 17. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und ich will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redete mit ihm und sprach. Und dann geht's weiter. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden in Vers 4. Jetzt ist Abraham 99 und Sarai 10 Jahre jünger, 89. Jetzt kriegen sie eine Verheißung, dass sie noch ein Kind bekommen sollen. Beide. Und sie wissen beide um ihres Alters, dass es eigentlich unmöglich war. Als die drei Männer, der Herr und zwei Engel, da bei Abraham waren und das dann nochmal bekräftigt haben, Sarai hat es gehört aus dem Eingang des Zeltes heraus. Und was steht dann? Sie hat gelacht. Und ich glaube auch, sie hat nicht über den Herrn gelacht, sondern wenn sie an sich runterschaut, das ist so bei mir gedacht, wenn du ein guter Sportler warst und du warst es früher im Dorf, warst gut und alle hast eine kleine Ehre bekommen, jetzt bist du 50, 60 Jahre alt und jetzt kommt jemand und sagt zu mir, nächstes Jahr wirst du Olympiasieger in dieser Disziplin werden. Dann kannst du nur runterschauen, ja, ich war ein einigermaßen guter Athlet, das hätte früher zu ein bisschen was im Dorf gereicht. Vielmehr nicht, jetzt kommt jemand und sagt, wirst du Olympiasieger nächstes Jahr, so ungefähr. Das kannst du nur schmunzeln, kannst nur sagen, das hat früher nicht gereicht, wohin soll es jetzt reichen? Also so unmöglich war die Situation. Und dennoch steht nachher in Hebräer 11, Vers 11, das können wir mal kurz lesen, Hebräer 11, Vers 11.
Durch Glauben empfing aus seiner Kraft, schwanger zu werden, auch über die Zeit ihres Alters hinaus, denn sie erachtete den als treu, der die Verheißung gegeben hatte.
Amen. Viele Dinge werden im Neuen Testament nochmal klarer benannt, gell? Manchmal denken wir immer, das finden wir doch gar nicht, aber da gibt es einfach viele, viele Wirklichkeiten noch, die nicht geschrieben sind im Alten Bund. Und im Neuen Testament wird nochmal Licht hineingegeben und Sarah hat geglaubt, diesem Gott, der sie auf dem ganzen Weg so oft bewahrt hat. Sie hat die Rettung erlebt, als sie in Ägypten waren. Abraham hat seine Frau verkauft. Was muss Sarai gedacht haben? Was für Situationen können da auf mich zukommen? Dann passiert's und der Herr rettet sie. Beschämt Abraham und rettet sie. Sie haben Erfahrung gemacht mit diesem Gott Abrahams, der herausrettet. Nicht nur als Ur, aus Ur heraus, sondern auch aus Ägypten heraus. Aus Machtverhältnissen herausrettet er sie. Später haben sie die gleiche Erfahrung gemacht beim König Abimelech. Nochmal herausgerettet. Nochmal bewahrt. Da muss ich auch gedacht haben, Abraham, wo ist dein Glaube? Haben wir doch schon mal gemacht. Der Herr hat uns doch errettet und hat uns doch beschämt. Sollte nicht mehr vorkommen. Sarai hat diesen Gott erlebt und sie hat ihm geglaubt, wie Abraham auch Stück für Stück geglaubt hat. Sie hat den gleichen Gott. Zusagen, die unmöglich sind und eingehalten worden sind. Sie hat diesen Gott geglaubt und sie hat Kraft bekommen, das Unmögliche zu erleben. Und sie musste Gott noch in einer viel tieferen Weise erleben dürfen, wie nur herausgerettet zu werden von den Pharao, vom Pharao, sondern Leben aus dem Tod zu gebären. Leben aus dem Tod. Ich glaube, all diese Erfahrungen haben Abraham auch geholfen, seine Glaubensschritte zu tun. Als Isaak entwöhnt war, dann war eine sehr ungute Geschichte dort. Also der Ismael hat gescherzt, steht hier bei uns in der Übersetzung. Im Neuen Testament steht aber, dass er, also der hat wirklich den Jungen bedrängt, in welcher Weise auch immer. Die Sarai hat es gesehen und hat gesagt, das geht gar nicht. Dass dieser große Junge diesen Isaak so bedrängt. Und da hat sie zu Abraham gesagt, schmeiß die Magd raus mit diesem Sohn. Da war für sie eine Linie überschritten. Kapitel 21, 1. Mose, ab Vers 10, da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden. Mit Isaak. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen, um seines Sohnes willen. Es war sein Sohn. Er hat jetzt schon 14, 15, 16 Jahre, je nachdem wie lange das ging, bis Isaak entwöhnt war, hat eine Beziehung zu diesem Sohn sicher auch gehabt. Also da hat unser eigenes Empfinden eine ganz andere Meinung. Das geht gar nicht, ich kann nicht meinen Sohn da ausjagen. Okay, und dann aber erstaunlich, wie der Herr sagt, und Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah jetzt zu dir sagt, höre auf ihre Stimme, denn nach Isaak soll die Nachkommenschaft genannt werden. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Okay, wir dürfen das jetzt nicht, was mit Ismael passiert, als Segen Gottes werten. Das ist einfach eine Gnadengabe für diese irdische Zeit. Das hat kein bleibendes Gewicht für die Ewigkeit, was mit Ismael passiert. Das ist eine kleine Gnadengabe des Herrn, weil es auch Abrahams Sohn ist. Aber nicht zu verwechseln mit Segen, mit Verheißung, mit was Gott in Ewigkeit anrechnen wird. Ja, und dann muss ich staunen, gell, es gibt Abraham, dieser Hagar. Also jetzt verschwindet sie aus diesem Leben, dieser Familie. Er gibt ihr ein bisschen Brot mit und er gibt ihr einen Schlauch Wasser mit und schickt sie in die Wüste. Keine Chance, eine Woche zu überleben damit oder ein paar Tage. Er muss wohl auch ein sehr großer Glaube gehabt haben, natürlich mit dieser Verheißung, ob ich jetzt viel oder wenig mitgebe, der Herr wird sie versorgen, wird sie durchbringen. Also auch das ist eine Glaubenstat von Abraham. Und vielleicht auch schon der erste Schritt um die große Glaubenstat, die ihm noch bevorsteht mit Isaak, wo er seinen einzigen Sohn, wie der Herr sagt, dann spricht er von seinem einzigen Sohn dort. Aber das ist eine andere Geschichte. Also jetzt ist eine weitere Trennung gemacht. Jetzt kann der Herr tiefer segnen, weiter segnen. Jetzt möchte ich auf die Verse kommen, die wir schon gelesen haben in Galater 4. Zu diesen zwei Bündnissen. In Galater wird es beschrieben als das Bündnis, was auf Sinai gegründet worden ist. Das bringt uns zum Bündnis des Gesetzes. Aber ich denke, dass alles, was aus dem Fleisch kommt, was nicht vom Herrn, vom Geist geleitet, geführt, gestärkt ist, ist einfach das falsche Bündnis. Es spricht unser Fleisch an, unsere Kraft an. Es verlangt Dinge, die wir selber nicht halten können. Ja, nach dem Fleisch oder nach dem Geist, gell? Von der Magd oder von der Freien, unter dem Buchstaben des Gesetzes oder unter der Freiheit des Geistes. Das eine fordert, ohne zu helfen, das andere gibt göttliches Leben und erfüllt die gerechte Forderung Gottes. irdisches Jerusalem oder himmlisches Jerusalem? Herr Jesus Christus. Heißt auch noch, hörst du nicht das Gesetz? Das ist stark, wie das dort in Galater 4 nochmal beschrieben wird. Aber was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift in Vers 30? Galater 4, Vers 30. Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Wir dürfen dort keinerlei Kompromisse machen mit dem Fleisch. Ja, das ist jetzt wieder, was ist in uns diese Magd und was ist in uns dieser Sohn? Letztendlich ist alles, was nicht durch den Herrn und vom Herrn gewirkt ist, alles, was aufgrund fleischlichen Bedürfnissen oder alles, was zu eigener Ehre führt, was auf uns abzielt, was von uns kommt, ist dieses andere Bündnis. Alles, wo der Herr keinen himmlischen Segen drauf geben kann. Ich habe noch ein paar Gedanken einfach so aufgeschrieben. Gell? Religiöse Menschen, die nicht wiedergeboren sind, können maximal im Buchstaben Gottes dienen. Sie werden automatisch gesetzlich sein, werden streng und unbarmherzig, je mehr sie Gott gefallen wollen. Wir sehen, dass im damaligen irdischen Jerusalem bei den Pharisäern, welche final den Menschen des Geistes gekreuzigt haben, so viel Sklaverei, so viel Verblendung. Wird solch ein Mensch jedoch gerettet und lernt den Geist des Lebens kennen, ergreift dieser mehr und mehr die Wirklichkeit des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, wird er nach und nach in die Freiheit der Kinder Gottes hineingeführt. Der Gott Abrahams, der dich aus allem herausführt, was dich gefangen gehalten hat. Der Gott Isaaks, der dich ohne dein Wirken mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt beschenkt. Epheser 1, Vers 3. Der Gott Jakobs, der dich von deinem Selbst völlig befreit, aus einem Betrüger oder Trickser ein Kämpfer Gottes machen wird. Du wirst einer sein, der das ganze gute Land Jesus Christus einnehmen kann, der die Herrschaft Gottes auf Erden darstellen wird. Die Liebe Gottes und sein ganzes Wohlwollen ruht auf dir. Du darfst dir der kostbaren Liebe des Vaters sicher sein. Er hat am Kreuz seine Liebe zu dir aufs Äußerste bewiesen. Du darfst ihn aber lieber Vater nennen. Du heißt nicht nur Kind Gottes, sondern du bist es auch. 1. Johannes 3, Vers 1. Der Geist bezeugt mit deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Römer 8, Vers 16. Du darfst aus Glauben weiter glauben, so wie unser geistlicher Vater Abraham. Alle Gottesverheißungen gelten auch dir. In Jesus ist hierzu das Ja und das Amen zu Gott. Was für eine Zuversicht für die Kinder der Verheißung. 2. Korinther 1, Vers 20. Und der in dir ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch gewiss vervollständigen. Ja, und das in Römer 9, Vers 7 bis 8, sehr, sehr wichtig. Auch sie nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, zwei Nachkommen, gell? Oder nachher sogar noch mehr, weil sie Abrahams Nachkommen sind, alle Kinder, sondern was von Isaak stammt, soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Gottes Kinder, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet werden. Ja, wir sind Kinder des Geistes, gell? Wir sind Kinder dieser Verheißung. Wir haben den gleichen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir vertrauen nicht auf unser Fleisch, auf die Qualitäten unseres Fleisches, die irgendwas hervorbringen könnten für Gott. Wir suchen in allem ihn, Herr Jesus, dein Leben in uns. Was ist dein nächster Schritt? Gib Licht in all meine Lebenssituationen. Herr Jesus, ich möchte ein Kind der Verheißung sein. Ich möchte dieses Leben, mein ganzes Leben dir weihen, dass du dieses Werk vollenden kannst. Weil dieser Gott Jakobs, der dich völlig befreit von deinem Selbst, der dir deine Kraft nimmt, mit der du Gott gefallen wolltest, sodass der Herr dir alles schenken kann, was er verheißen hat. All diese Gottesverheißungen, die wir in dieser Schrift lesen, die gelten uns, die gelten den Kindern der Verheißung. Und wir dürfen im Glauben all dieses gute Land einnehmen. Gell? Herr, wir danken dir, Herr Jesus Christus, beten, dass du uns noch einfach die Augen öffnen kannst, Herr. All dein Reichtum, der du in uns bist, Herr Jesus Christus. All das, was wir nicht sind, bist du für uns geworden, Herr Jesus. Alles das, was dem Vater wohlgefällig ist, das bist du für uns. Das ist unsere Heiligkeit, unsere Gerechtigkeit, Herr Jesus. Das ist unser Kleid der Gerechtigkeit. In dir sind wir dem Vater angenehm und wir sind geliebt in dir in gleicher Liebe. Danke, dass wir Nachkommenschaft Isaak sind. Wir sind wirklich Kinder der Verheißung. Amen, Herr Jesus.
Es war wunderbar, in das Wort hineinzugehen. Ich versuche nochmal zwei, drei Verse vorzulesen von der Mitteilung. Und es ist doch erstaunlich, gell? Es macht sich das Fleisch frei, das kommt zu einer fleischlichen Aktion und mit natürlich fleischlichen Problemen. Und dann kommt das Licht. Ja, dem Abraham missfiel es, gell? 1. Mose 21, 11, das Wort missfiel Abraham. Es war für ihn nicht so schön, nicht so angenehm, jetzt ins Licht zu kommen. Das Fleisch offenbar wird, dass es mit dem Fleisch nicht klappt, dass das Fleisch Probleme macht. Es missfiel sogar dem Abraham. Aber was sagt Gott? Es soll dir nicht leid tun. Das hat mich sehr ermutigt. Es soll dir nicht leid tun. Ja, wir sollen nicht mit dem Fleisch sympathisieren. Selbst ja, wenn das Licht kommt und es auch nicht so angenehm ist, aber Gott sagt, es soll dir nicht leid tun. Ja, wir sollen uns auf die Seite des Geistes stellen, auf die Seite des Herrn stellen, auch wenn was schief gegangen ist, auch wenn es eine Erfahrung war, die schlecht war im Fleisch, aber es ist Zeit, sich dem Herrn zuzuwenden und nicht dem weiter nachzuhängen, sondern Buße zu tun. Und dann Galater 4, Vers 30, auch sehr ermutigend. Aber was sagt die Schrift? Ja, da kann man jetzt viel drüber nachdenken und nachtrauen, was alles schiefgegangen ist und wer da auch noch einen schlechten Ratschlag gegeben hat. Aber lob den Herrn, hier kommt dieser Satz, was sagt die Schrift? Das ist doch so eine Errettung gegen das Fleisch. Die Schrift, die sagt, wirf die Magd und ihren Sohn hinaus. Da gibt es eine klare Ansage, da gibt es eine klare Rettung, wie mit dem Fleisch umzugehen ist. Und dann hilft nur noch zu sagen, Amen. Das, was die Schrift sagt, auf das stelle ich mich auch und ich werfe hinaus die Magd, den Sohn, das Fleisch, alles, was hervorgekommen ist dadurch. Denn der Sohn der Magd soll keinesfalls erben mit dem Sohn der Freien. Deshalb, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern Kinder der Freien. Lob den Herrn.
Sehr berührt, dieser Vorsprung, also der Ismael hatte 13 Jahre Vorsprung vor dem Isaak. Und wenn man sich das so bildlich vorstellt, dieser 13 Jahre schon gut ausgewachsener Ismael hier gegen den kleinen Isaak. Und irgendwie, das ist schon sehr bildlich hier, wenn... Und der Ismael ärgert diesen kleinen Isaak und so wie es am Fleisch, oft unser Fleisch versucht auch gegen den Geist ständig ja, aber zu mutigen ist, der Isaak hat die Verheißung und das ist schön, der Herr hat die ganze Verheißung darauf gegeben. Und irgendwie, was mich auch berührt hat, wie die geistlichen Dinge kommen nicht so schnell hervor. Die brauchen Zeit, die brauchen ja, Wachstum, wir sehen in uns auch die geistlichen Dinge, wünschen wir auch, dass die zack, zack, zack alles funktionieren, aber es ist leider nicht so. Es ist leider, es geht durch einen mühsamen Prozess oft durch. Und das hat mich auch berührt, dass die geistlichen Dinge einfach Wachstum brauchen, Zeit brauchen und dass wir da einfach auch dem Herrn unser Herz geben, dass der Herr in uns trotzdem schnell wachsen kann, weil wenn wir nicht mitwirken, jetzt noch langsamer. Das ist so wichtig, dass wir den geistlichen Dingen wirklich den Raum geben, damit der Herr in Ruhe in uns wachsen kann. Ja.
Ich war sehr nochmal beeindruckt und berührt von dem Punkt. Das ist 1. Mose 16 am Ende und Anfang von 17. wo die Schrift ausdrücklich sagt, dass Gott dem Abraham 13 Jahre lang nicht mehr erschienen ist, nachdem er mit dem Fleisch etwas hervorgebracht hat. 1. Mose 16,16, Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm Ismael gebar. Und dann 17,1, und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham wieder. Und es wäre mir nicht aufgefallen, glaube ich, wenn die Brüder nicht darauf hingewiesen hätten. Das ist tatsächlich ein Problem. Nicht nur für Abraham, 13 Jahre lang. Kein Erscheinen, kein Sprechen Gottes, sondern auch für Gott. Sein Erwählter, der einzige Mensch, mit dem er jetzt seinen Vorsatz noch ausführen kann, er kann dem nicht erscheinen. Er kann nicht mehr zu ihm sprechen, weil er sein Fleisch benutzt. Was soll Gott dann machen? Und das nicht nur 2 Wochen, 13 Jahre. Und ich habe nur gedacht, Herr, lass uns anders sein, bitte. Weil schauen wir uns um, unter uns Christen heute, es kam gut raus mit Holz, Heu und Stroh, das geht so schnell und sieht gleich fertig aus. Ist aber dein Fleisch. Und du denkst, du kannst was produzieren für Gott. Ist doch für Gott. In der Welt kennen wir das, in der Welt sehen wir auch. Da lässt sich viel einfacher mit dem Fleisch was produzieren. Das geht schnell. Und die Welt klatscht noch. In jeder modernen Firma und Arbeitsstelle kannst du das heute sehen. Aber auch im Glauben, jetzt reden wir von geistlichen Menschen, von Christen. Wir reden nur von wiedergeborenen Gläubigen. Auch die können schnell produzieren mit dem Fleisch. Sieht klasse aus, geht sehr schnell. Und du siehst nicht gleich, dass das gut brennt. Das kommt aber auch. Lassen wir uns nicht täuschen. Betrügen wir uns nicht selbst. Holz, Heu, Stroh geht schnell, sieht fertig aus, brennt aber hervorragend. Das ist für Gott ein Problem und für die Gläubigen. Lass unser aller Gebet sein, Herr, wir wollen doch mit Gold bauen, Silber, Edelsteine, mit dem Geist. Mag sein, dass das mühsam ist. Mag sein, dass das nicht so schnell klappt, wie du das gerne hättest. Aber was haben wir? Gottes Erscheinen, Gottes Versorgung, ein kleines Fest in seinem Hause, lob den Herrn. Und was bringt das hervor? Das, was bleibt. Du wirst sehen, das bleibt. Das, was seinem Wort entspricht, wird bleiben. Das, was seiner Verheißung entspricht, das wird bleiben. Und du wirst sehen, alles andere, was dem nicht entspricht, das wird brennen. Herr, mach uns weise für diese Zeit heute. Wir wissen nicht, wie lange wir noch haben. Aber wir wollen diesem Wort gehorsam sein.
Also diese Woche habe ich einen Vers in Offenbarung gelesen. Den haben wir in dem Lied auch gesungen, dass das die Braut, das neue Jerusalem, vom Himmel herabkommt. Als ich das gelesen habe ich gedacht, mei, kam ein Lichtstrahl in mein Herz hinein. Also, da kann nichts von mir dabei sein. Nicht vom guten Reinhard, nicht vom schlechten Reinhard. Da ist nichts von mir dabei. Der Herr akzeptiert nichts von mir. Hat mich sehr berührt. Es kommt vom Himmel herunter. Und ich dachte an das Gebet, das der Herr gesprochen hat und uns gelehrt hat. Dein Reich komme wie im Himmel, so auch auf Erden. Es geschieht etwas im Himmel. Und als der Herr Abraham erschien, war er nicht im Himmel. Er war ein Götzendiener. Mit seiner ganzen Familie. Wer weiß, wie viele Götzen er in seinem Haus hatte. So einen hat der Herr erwählt. Stell dir mal vor. Mit Noah konnte er das nicht beginnen, was er mit Abraham begonnen hat. Mit Henoch auch nicht, mit Abel auch nicht. Alle, die vor ihm waren, waren gute Männer. Aber mit Abraham konnte er etwas anfangen. Er hat so einen Menschen, einen götzendienerischen Menschen, erwählt, um mit ihm das zu vollbringen, was Gott in seinem Herzen hatte. Und er gab ihm die höchste Verheißung. Und wenn man die Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob liest, die Geschichte Jakobs ist die längste. Isaak hat nur empfangen. Er hat nichts getan. Er hat nur empfangen. Ein Erbe empfangen. Sogar die Braut, die kannte er vorher nicht, die ist ihm von Gott zugeführt worden. Aber Jakob musste um seine Braut kämpfen. Kämpfen, arbeiten. Und ich muss sagen, der Herr muss viel an uns tun. Er akzeptiert nichts von uns. Aber auch rein gar nichts. Nicht das Gute, nicht die guten Gedanken, die guten Ideen, sondern er möchte völlig das Alte abschneiden. Und ich muss noch eins sagen, auch der Vorsprung des alten Menschen vor mir, der spielt keine Rolle, weil der alte Mensch ist am Kreuz beendet worden. Der Vorsprung ist auch, alles ist beendet worden. Das glaube ich. Und vertraue dem Herrn, dass der Herr uns alle zum Ziel bringt. Ich habe dem Herrn, als das Licht zu mir kam, habe ich gesagt, Herr, du hast mit mir angefangen. Du musst es auch beenden. Egal was passiert, du musst es beenden. Lob den Herrn.
Ja, in der Mitteilung, das hat mir einen Vers in Erinnerung gebracht von Johannes 15, Vers 5. Er hat ja gesagt, dass die geistliche Frucht ja Zeit braucht. Und in Johannes 15, 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das zeigt ja auch wieder, dass es eine Beständigkeit braucht und eine Zeit braucht, wo man einfach verbunden ist, wo der Kontakt dauerhaft da ist und eine ja, dauerhafte Verbindung braucht für diese Frucht. Und ja, das ist doch einfach wunderbar und aufbauend, dass es nicht alles von gleich auf nachher geht, sondern einfach in der Beständigkeit ja, die Frucht bringt. Amen.
Mitarbeit, das ist die Lösung und der Geist, den wir empfangen haben. Ich lese noch mal vor aus Galater 5, Vers 16, 17, 18. Ich sage aber, wandelt durch den Geist, so werdet ihr die Begierde des Fleisches gewiss nicht vollbringen. Das ist das Wort an uns selbst. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Diese liegen miteinander im Streit, in Klammern, wieder Ismael gegen den noch kleinen Isaak, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Da muss wirklich die Mutter eingreifen und den Kleinen schützen. Ja? Da ist der Geist, der uns unterstützt und stärkt und widersteht. Einfach ein Zustrom des Geistes. Die beiden liegen miteinander im Streit. Ja? Das Fleisch streitet gegen den Geist. Aber der Geist hat auch Kraft. Er hat die Kraft der ganzen Waffenrüstung Gottes. Die müssen wir einsetzen. Man kann nicht sagen, nicht von uns, es muss von Gott kommen. Nein, Zusammenarbeit. Ohne die Zusammenarbeit läuft gar nichts. Und es muss so sein, wie bei Abraham, wirft die Magd hinaus mit ihrem Sohn. Das, was geschehen ist, was vom Fleisch war, aber vergeben ist, das ist hinausgeworfen Und wir müssen uns auch innerlich und äußerlich davon distanzieren. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Ja, die aber Christi Jesu sind, sagt er in Vers 24, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Haben gekreuzigt, haben hinausgeworfen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist immer gut, diese Wahrheit zu proklamieren gegenüber dem Fleisch. Und wir sollen ja überwinden. Wir sollen das Fleisch überwinden, wir sollen das Fleisch, die Werke des Fleisches abtun. Ja. Und dann heißt es Vers 25, leben wir durch den Geist, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Der Herr stellt sich ja selber zur Verfügung. Er wohnt in unserem Geist. Er will mit uns zusammenarbeiten, ja. Und in Galater 4, Vers 19 sagt Paulus, meine Kinder, um die ich abermals Geburtsschmerzen leide, bis dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Also es gibt eine Wiedergeburt, aber dann möchte Christus auch in uns Gestalt gewinnen. Er möchte wachsen in uns. Er will hineinwachsen in meinen Verstand. Das heißt nicht, dass mein Verstand nicht mehr funktioniert, sondern er will meinen Verstand durchdringen. Ich habe einen wunderbaren Verstand. Aber nur wunderbar, wenn wirklich Christus diesen Verstand erobert hat. Und ich habe ein Gefühl, ja, ich liebe viele Dinge, aber dann muss Christus hineinwachsen. Und er wächst in mein Gefühl. Und ich liebe den Herrn. Das kann nur der Herr. Ja, seine Liebe ist in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Er kann lieben. Ich kann den Herrn lieben. Ich kann die Geschwister lieben. Ja, und auch in meinen Plänen. Herr Jesus, durchdringe mich mit deinem Vorsatz, mit deinen Plänen. Ja, leite du meine Pläne. Ich gebe dir meine Pläne. Das ist gut. Das heißt nicht, dass wir gar nicht mehr planen müssen. Nein, nein, wir sollen planen, aber zusammen mit dem Herrn. So, Zusammenarbeit ist ganz wichtig, dass wir auch umgestaltet werden in sein Bild.